Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anne Seidel, guten Abend. Bei uns geht es heute um die Macht der Sprache. Sprache kann ja so einiges. Sie kann Brücken bauen, Menschen einander näher bringen. Sie kann aber auch unüberwindbare Gräben ziehen. Sie kann verhindern, dass wir einander verstehen, wenn wir eben nicht dieselbe Sprache sprechen. Und manchmal lenkt Sprache auch ab, etwa wenn wir uns in oberflächlichem Smalltalk verlieren und die wirklich wichtigen Dinge unter den Tisch fallen lassen. All diesen Dimensionen von Sprache widmen wir uns in der kommenden halben Stunde. Konkret berichten wir über ein Literatentreffen auf der Burg Hülshoff bei Münster, über eine Theaterpremiere in Berlin und über preisgekrönte Lyrik. Aber zuerst geht es um nichts Geringeres als das Musiktheater der Zukunft. Das zumindest legt die selbstbewusste Ankündigung einer Opernproduktion des Heidelberger Frühlings nahe. Ein junges Team hat sich für das Heidelberger Musikfestival eine Oper aus dem 18. Jahrhundert vorgenommen. Castor und Pollux von Jean-Philippe Rameau und die Geschichte der ungleichen Brüder, einer sterblich, der andere unsterblich. Diese Geschichte wird in Heidelberg kurzerhand ins 21. Jahrhundert verlegt. Auch musikalisch soll das Ganze zukunftsweisend sein. Versprochen wird den Zuschauern ein multimediales Feuerwerk inklusive 4D-Raumklang. Jörn-Florian Fuchs, Sie haben die Premiere gestern Abend gesehen. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Wie klingt Rameau in 4D?
Ja, der klingt so, dass wir einen Raumklang tatsächlich haben, aber der ist nicht 4D, der ist allenfalls 3D und manchmal sogar ein bisschen darunter, finde ich. In der alten Aula der Universität Heidelberg gibt es eine Reihe von Lautsprecherbatterien, Lautsprechersäulen und die nehmen die live gespielte Rameau-Musik auf und gibt es Echo-Effekte, gibt es Überlagerungen, dass das gleiche Stück dann nochmal läuft oder es gibt auch elektronisches Brummeln und Grummeln, weil nämlich die Akteure zum Teil durch ihre Bewegungen oder auch durch spezielle Gadgets, die sie bedienen, während sie singen oder sprechen, auch noch dieses ja, grummelige Elektronische dort beeinflussen können.
Ja, elektronisch, Sie sagen es schon, denn die Barockmusik von Rameau ist ja nur die Grundlage für diese Opernproduktion. Sie wird in Heidelberg mit elektronischen Klängen gemischt. Also auch hier der Versuch, Rameau zu modernisieren. Geht das auf?
Das geht, finde ich, überhaupt nicht auf. Das hängt die ganze Zeit in der Luft. Es ist sehr beliebig, wann, wo, welche Stelle jetzt bearbeitet wird. Es gibt überhaupt an diesem Abend, der nur rund 70 Minuten dauert, und Rameau-Opern sind bekanntlich etwas länger, vielleicht 3,5 Nummern von Rameau. Und dann wird sehr viel auch gesprochen und eben sehr viel von dieser elektronischen Welt ist das beeinflusst. Ich denke, wir sollten einen kleinen Eindruck mal vermitteln. Rameau meets ja, Gegenwart, in Anführungszeichen.
Ja, da hat man das Brummeln, wie Sie sagten, gehört. Also dieser gewagte Mix aus Barock und Elektro, das funktioniert nicht so richtig, sagen Sie. Wie sieht's denn mit der Handlung aus? Der antike Mythos um die Brüder Castor und Pollux sollte, sowas angekündigt, in die Gegenwart geholt werden. Ist das wenigstens gelungen?
Das ist leider auch überhaupt nicht gelungen aus meiner Sicht. Die Grundidee des Teams, das sind Lukas Rehm, Lisa Charlotte Friedrich und Jim Igor Kallenberg, ist, dass man diese Utopie, diese Idee des Mythos, dass diese Brüder dann letztendlich zusammenkommen und im Sternenhimmel als Sterne auf uns hinableuchten, vielleicht dann in alle Ewigkeit, dass man das anknüpft an aktuelle Theorien des Transhumanismus und Unsterblichkeitsfantasien aus dem Silicon Valley. Ray Kurzweil spielt da eine große Rolle, der daran ja forscht. Und das Ganze ist so eine Mischung aus ja erzählendem und Dokumentartheater. Mein Einwand, was ich vorhin sagte, schon, dass gesprochen wird, ist auch dahingehend, dass die Sänger, die fast alle mit starkem Akzent sprechen, sehr klapprige Texte sprechen, mal das Libretto, mal kommen dann so Worte, sagt der eine Bruder zum anderen, scheiße, ich will auch sterben. Das sind also ist eine wunderbar poetische Sprache, finde ich. Und dazu gibt es dann Videos, statt irgendwie großartigen Effekten werden da einfach nur Berggipfel mit Eis, später mit Wasser projiziert, abstrakte Form oder aber viel Dokumentarmaterial, KI-Forscher, die dann sagen, was KI überhaupt ist, aber das geht über einen Wikipedia-Eintrag mit Verlaub nicht groß hinaus.
Das heißt also, diese ja eigentlich ganz schöne Idee, ein junges Team damit zu beauftragen, das Musiktheater der Zukunft zu erfinden, die ist in Heidelberg nicht wirklich aufgegangen.
Nee, und ich finde es sehr schade, weil es ist natürlich toll, dass dieses Lab bei diesem Festival, das vor 2 Jahren gegründet wurde, dass es das gibt und dass so ein Forum geboten werden soll, eben nicht nur Musik, nicht nur Konzerte zu bieten bei diesem Festival, sondern das Festival zu öffnen. Wie gesagt, es war ein Experiment, das auf dem Papier sehr, sehr interessant irgendwie geklungen hat letztendlich. Aber ich finde eben, es bleibt sowohl intellektuell wie technisch wie musikalisch weit hinter dem zurück, was eigentlich im Moment State of the Art ist.
Vielen Dank an unseren Opernkritiker Jörn Florian Fuchs. Er sah und hörte Castor und Pollux nach Jean-Philippe Rameau, eine Produktion des Heidelberger Frühlings. Wer fremde Sprache nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen. Ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Und er wusste wohl, wovon er sprach, denn er lernte gleich mehrere Fremdsprachen. Latein, Griechisch, Französisch, Englisch, Italienisch standen da mindestens auf seiner Liste. Für Goethe waren Sprachbarrieren also kein Problem. Und für polyglotte Menschen wie ihn ist es in der Regel leicht, Sprache als etwas zu sehen, das Menschen verbindet, einander näher bringt. Dass Sprache aber auch trennen kann, das wissen all die, die in einem Land leben, in dessen Sprache sie sich nicht zu Hause fühlen. Geflüchtete Schriftsteller etwa, die hier in Deutschland versuchen, weiter zu schreiben. Sprache verbindet, Sprache trennt. Über genau diesen Widerspruch soll in den kommenden Tagen auf der Burg Hülshoff in Havixbeck bei Münster nachgedacht werden. Dort entsteht gerade ein neues Zentrum für Literatur und das hat jetzt Künstler und Schriftsteller zu einer mehrtägigen Denkfabrik eingeladen. Jörg Albrecht ist künstlerischer Leiter auf Burg Hülshoff und ihn habe ich vorhin zuerst nach seinem persönlichen Eindruck gefragt. Ist Sprache in unserer Gesellschaft zurzeit eher etwas Verbindendes oder etwas, das die Menschen voneinander trennt?
Na, wie immer würde ich sagen, es gibt beides. Aber wenn ich mir den medialen Diskurs anschaue, dann hat sich das über die vergangenen 5 Jahre schon ganz schön aufgeheizt und es haben sich Fronten und Gegensätze gebildet und ja eher Mauern als Verbindendes. Und genau da wollen wir jetzt eigentlich auch ansetzen und das hinterfragen. Natürlich mit der Kraft der Literatur, die sich ja immer auch mit der Frage danach beschäftigt, wie jetzt eigentlich Alltag und Sprache oder Realität und Sprache zusammenhängen.
Ja, und welche Aufgabe hat die Literatur in dieser Gemengelage, die Sie gerade geschildert haben? Sollte sie versuchen, diese gesellschaftlichen, politischen Gräben zu überwinden? Und kann sie das überhaupt?
Natürlich können wir nicht sagen, dass sie das soll, weil die Literatur, so wie jede Kunst, sowieso macht, was sie möchte und was sie von innen heraus denkt, was sie tun kann. Aber es geht schon darum, sich einmal zu fragen, was kann Literatur eben gerade? Also was sind die Potenziale? Und geht es nicht darum, Komplexitäten, so wie wir sie ja tagtäglich erleben, auch in Sprache zu gießen und damit eigentlich erlebbar zu machen, wie wir alle durch die Welt gehen. Denn was in diesem Alltagssprechen, das so verflacht und polarisiert ja passiert, ist, dass die Dinge eingedampft werden, sehr stark. Und Sprache macht das manchmal auch, verdichtet ja auch, aber eben auf ganz andere Weise, nämlich auf eine Weise, in der Komplexität nicht verloren geht. Und genau darum treffen wir uns auch. Also es sind etwas mehr als 30 Leute aus der Kunst, vor allem aus der Literatur dabei. Und es geht tatsächlich genau darum, diese Gretchenfrage zu stellen. Also wie gehen wir mit dieser Komplexität um?
Und was denken Sie, was Sie da für Antworten hören werden in den nächsten Tagen?
Also ein großes Feld ist auf jeden Fall das Thema der Übersetzung und zwar nicht einfach nur der Transfer jetzt von einer Sprache in die andere, sondern auch die Frage danach, ob das Übersetzen selber nicht schon eine eigene Sprache ist oder eine eigene Zwischensprache im Grunde. Und das wäre auch was, was ich jetzt antworten würde, wenn Sie mich fragen, wie wir gesellschaftlich wieder zueinander kommen. Also stärker auf dieses Zwischen zu setzen und nicht darauf, immer das eine oder das andere wählen zu müssen.
Das heißt, es sind vielleicht manchmal gar nicht in erster Linie die Schriftsteller, sondern vielmehr die Übersetzer, die dafür sorgen, dass Literatur die Menschen auch über Grenzen hinweg verbinden kann?
Ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite übersetzen ja alle, die schreiben, auch etwas in etwas. Und oft sind es ja auch Literaturen aus anderen Sprachen oder Gegenden der Welt, die Menschen wieder inspirieren, überhaupt zu schreiben. Also das werden wir unter anderem in der Keynote-Lecture von Sandra Richter auch hören, die ja jetzt seit Anfang Januar 2019 das Deutsche Literaturarchiv in Marbach leitet und die genau dazu ein ganz hervorragendes Buch geschrieben hat, nämlich dazu, wie deutschsprachige Literatur immer entstanden ist, weil sie Stoffe, Motive, Texte aus anderen Ländern importiert hat und neu gefasst hat, eben übersetzt hat, aber auch andersrum. Also wie ist die deutschsprachige Literatur in die Welt gegangen? Und das ist es im Grunde schon zu sagen, dass Welt immer darin besteht, dass Dinge übersetzt werden. Also Texte, aber natürlich auch Vorstellungen, natürlich auch Positionen, also auch gesellschaftspolitische Positionen.
Ja, kommen wir noch einmal zurück zu diesen gesellschaftspolitischen Positionen. Es gibt ja durchaus viele Schriftsteller, die sich in die aktuellen politischen Debatten einmischen, ganz klar öffentlich Stellung beziehen und sich auch politisch positionieren, manchmal auch in ihrer Literatur. Ist das wirklich der richtige Weg? Denn unterstützen Sie damit nicht wiederum das spalterische, trennende Element, das Sprache und Literatur eben auch haben kann?
Ich glaube, wir müssen da differenzieren und sagen, dass es auf der einen Seite die Literatur gibt und die Romane, die Gedichte, die Essays, die entstehen und die oft viel komplexer sind, aber davon getrennt auch die Personen, die diese Texte schreiben und die natürlich auch politisch tätig sein können und auch ganz eindeutig Positionen beziehen können. Das sind einfach zwei getrennte Dinge. Und ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass sich die Leute überhaupt wieder in dieses Spektrum begeben und Gesellschaft nicht einfach außen vor bleibt, sondern dass es einen Gesamtprozess gibt, ein Gesamtnachdenken darüber, was Gesellschaft heute bedeuten kann und soll. Und ich glaube eigentlich, dass dann auch wieder die schönere und komplexere Literatur entsteht, nämlich aus dieser Reibung.
Ihr Literaturzentrum, Herr Albrecht, liegt auf der Burg Hülshoff bei Münster, der Geburtsort der Schriftstellerin Annette von Droste-Hülshoff. Auch sie sprach, genau wie Goethe, mehrere Fremdsprachen, was für Frauen im 18. und 19. Jahrhundert ja sehr ungewöhnlich war. Inwiefern erinnern Sie mit dieser Denkfabrik auch an Annette von Droste-Hülshoff?
Ja, einfach mal in dem Sinne, dass der Titel der Denkfabrik ja ist To Belong or Not to Belong. Das ist jetzt erstmal Shakespeare, aber es ist vor allem die Frage, die auch die Droste umgetrieben hat. Also wie kann ich überhaupt zu einer Gesellschaft dazugehören? Also sie als Frau durfte das als schreibende Frau erstmal nicht. Es war einfach auch unmöglich zu veröffentlichen. Und für sie war ja genau diese Frage die ganze Zeit virulent. Also was bedeutet es eigentlich, zur Welt zu gehören, zu einer bestimmten Region zu gehören, zu einem Ort, aber eben auch zu den sozialen Einheiten, die dazugehören. Und ich glaube, dass wir damit so ganz im Spirit der Droste eigentlich handeln. Vielleicht noch viel mehr als im Spirit von Goethe tatsächlich, weil es da auch wirklich nochmal ein anderes Bewusstsein für Außenseitertum gibt in den Texten von Droste-Hülshoff.
Das verbindende und das trennende Element von Sprache und Literatur. Darum geht es in den kommenden Tagen in einer Denkfabrik auf Burg Hülshoff bei Münster. Das war ein Gespräch mit dem künstlerischen Leiter des dortigen Literaturzentrums, Jörg Albrecht. Ja, und manchmal sprechen die Menschen miteinander und auf den ersten Blick sieht es auch so aus, als würden sie sich prima verstehen. Aber auf den zweiten Blick wird klar, so richtig ins Gespräch kommen die gar nicht miteinander. Die wirklich wichtigen Themen sparen sie aus. Smalltalk nennt man dieses Phänomen in der Regel. Und genau dieses oberflächliche Grundrauschen unserer Gesellschaft, das hat die Autorin Maya Zade jetzt für die Theaterbühne eingefangen. Abgrund heißt ihr neues Stück und der Titel lässt schon erahnen, dass es da nicht nur um harmlose Plaudereien gehen dürfte, sondern vor allem um das, was nicht zur Sprache kommt. Abgrund von Maya Zade hatte jetzt an der Berliner Schaubühne Premiere. Regie führte Thomas Ostermeier und Barbara Behrendt war für uns dabei.
Eine schicke Kochzeile aus Edelstahl, drumherum Barhocker. Der Gastgeber rührt im Suppentopf, während seine Freundin den Gästen Wein nachschenkt. Im Zimmer nebenan schlafen die beiden kleinen Töchter. Sechs Leute Ende 30 verbringen einen Abend unter Freunden. Sie haben gute Jobs, schöne Wohnungen, hübsche Kinder. Es könnte Berlin-Mitte sein oder Prenzlauer Berg. Die gebildete, urbane Mittelschicht. Menschen wie wir, die Thomasse und Stephans dieser Welt. Man plaudert über Dinkelbrot und Trüffelöl, das Wohl und Weh in offenen Beziehungen und den Sinn von Osteopathen.
Also ich bin ja in so einer Facebook-Gruppe für das Flüchtlingsheim bei uns und da posten die so Listen von Dingen, die brauchen.
Das klingt doch sinnvoll.
Ist es auch. Aber ganz ehrlich, diese Leute, die da posten, das ist Horror. weil da geht's doch gar nicht mehr um die Flüchtlinge, sondern um die selber. Selbstdarstellung. Ich bin so toll. Ich mache auch noch eine Doppelschicht im Heim und poste danach, wie bereichernd das ist. Das
ja, komm, stimmt doch aber.
Ja, aber du machst ja zum Beispiel gar nichts.
Also, was soll das denn jetzt heißen?
Für Flüchtlinge, meine ich.
Geflüchtete heißt das. Wie bitte? Flüchtling ist politisch nicht ganz korrekt. Du sagst jetzt Geflüchtete.
Die Schauspieler, darunter Moritz Gottwald, Jenny König, Christoph Gavender, sind mit Mikroports verkabelt. Die Zuschauer tragen Kopfhörer und bekommen die Unterhaltung direkt ins Ohr gespielt. Das bewirkt ein angenehm beiläufiges, realistisches Sprechen. Und während die Gäste im Party-Smalltalk stecken, ereignet sich im Kinderzimmer eine Katastrophe, die die Eltern in den Abgrund reißen wird. Eins der Kinder stürzt aus dem Fenster.
Lebt sie? Ich hab gesagt, lebt sie. Sag was.
Sie ist ganz weiß.
Die Lippen.
Oh Gott, das Gesicht. Wieder Beatmung.
Ja, ja, ja. Wie macht man das?
Mund und Nase, beides mit deinem Mund. Mach.
Ja.
Los jetzt.
Okay.
Ja.
Und?
Nichts.
Sie ist tot. Sie ist definitiv tot.
Das Schreckliche erzählt Maya Zade in Rückblenden und allein in den Gesprächen der Gäste, deren Anzahl und Sprechaufteilung im Text nicht festgelegt ist. Mit ihrem zweiten Stück möchte Zade die Scheinsicherheit unserer Existenz aufzeigen. Das trügerische Gefühl, uns guten, anständigen Menschen könne nichts passieren. Unter der sauberen Oberfläche, so Zades plausible, aber wenig überraschende Analyse, sind wir unfähig, mit dem Unerklärlichen umzugehen. Angesichts des Unglücks versagen die Freunde kläglich. Die Mitleidsbekundungen sind groß, doch niemand ist auch nur fähig, ans Telefon zu gehen, als die unter Schock stehende Mutter in der Nacht noch einmal anruft. Lieber plaudert man sich den Schock von der Seele.
Ich glaube, entweder man erklärt sich das weg als Erwachsener oder ja, man verdrängt das komplett.
Ein schlimmer Traum.
Ja.
Naja, I wish.
Aber auf jeden Fall Strafe.
Verbrechen und Strafe.
Das ist Kastorf. Ich weiß übrigens nie, wie man den schreibt. Schreibt man Kastorf oder schreibt man Kastdorf? So richtig mit Dorf, so wie Ortschaft.
Thomas Ostermeier setzt auf Technik und Atmosphäre. Die Kapitel, in die die einzelnen Gesprächsfetzen unterteilt sind, trennt er mit unheilvoller Musik. Dazu spielt er mit filmischen Schockeffekten. Den fassungslosen Eltern leuchtet eine Kamera frontal in die schreckensstarren Gesichter und projiziert das Bild über der Bühne. Diese Mittel, das muss man dem Regisseur lassen, entfalten durchaus Wirkung. Betroffen, bestürzt, beklommen sitzt man da angesichts des Unbegreiflichen. Doch aus Zades Gesellschaftsdiagnose, aus diesem kleinen sozialen Modellfall, wird bei Ostermeier unversehens ein eiskalter Horrorfilm, der mit Gruseleffekten den Verlust eines Kindes inszeniert. Der Kindstod mutiert zum reinen Beweisstück für die These der Autorin. Das wirkt fast zynisch und mehr eben auch moralisch, als sei das Unglück, das in den Gesichtern der Eltern steht, eine Strafe für ihr vorangegangenes Geplapper. Beides sicher keine Intention. Und doch wirkt die Regie mitunter so cool und abgebrüht wie die Partygäste auf der Bühne.
Meint Barbara Behrendt über die Uraufführung des neuen Stücks von Maya Zade. Abgrund läuft seit gestern Abend an der Berliner Schaubühne. Und nach diesem Abgesang auf den Smalltalk brauchen wir jetzt dringend einen, der den Wörtern, die wir im Alltag benutzen, wieder Leben einhaucht. Der Lyriker Thilo Krause ist dafür genau der Richtige. Er holt die Dinge aus ihrer Alltäglichkeit und bringt sie zum Leuchten. Das sagt der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Raul Schrott über seinen Kollegen Thilo Krause. Für seinen Gedichtband »Was wir reden, wenn es gewittert« hat der Lyriker heute den Peter-Huchel-Preis bekommen, der jährlich vom Südwestrundfunk und dem Land Baden-Württemberg verliehen wird. Marie-Dominique Wetzel berichtet von der Preisverleihung in Staufen.
In den Gedichten von Thilo Krause ist viel von der direkten Welt um ihn herum zu finden. Der Lyriker muss die Zeit zum Schreiben mühsam dem Alltag abtrotzen. Im Brotberuf ist er Wirtschaftsingenieur im Elektrizitätswerk Zürich. Inspirationen findet er auf dem täglichen Weg zur Arbeit oder zu Hause mit der Familie am Küchentisch.
Meine Antwort ist es, mich an die Dinge und Wörter des Alltags zu halten. Tisch zu sagen, Taube und Fenster, aber hoffentlich mehr zu beschwören als die Dinge selbst.
Und so gibt es Gedichte mit Titeln wie »Ich zeige den Kindern die Stadt, wo ich geboren bin« oder einen ganzen Zyklus »Beiläufige Reste der Welt«. Wahrscheinlich sei es dieser genaue Blick auf das Alltägliche, der das Befremdliche darin erst entdecken könne, meinte die Literaturkritikerin Beate Tröger in ihrer Laudatio.
Im Fokus steht da nicht das sprachliche Experiment, sondern der genaue, geduldige Blick auf Subjekte und Objekte. Nichts ist dieser Anschauung zu gering. Keine Straßenlaterne, kein Butterbrotpapier, keine Krumenkrümel, die über das Pflaster wehen, wie es im ersten Gedicht des Zyklus Sardische Notizen heißt.
Nicht selten tauchen diese alltäglichen und doch bedeutsamen Dinge aus der Erinnerung auf. Sind es der Blick eines Kindes und seine Empfindungen, die da heraufbeschworen werden?
Da lagen wir auf der Schräge der Böschung, die Arme verschränkt unter dem Kopf, und reckten unsere schulhausblassen Gesichter dem Himmel entgegen, der sich zusammenzog, dass wir den ersten Tropfen erwarteten. Eisiger Treffer auf Stirn oder Wange, profane Segnung, die nur der empfing, der Erster war, der gegen den Donner rief, ich.
Mit dem Namensgeber des Preises, dem Lyriker Peter Hochel, verbinden Thilo Krause eher indirekte Wege. Peter Hochel war Mentor von Krauses Lieblingsdichter Johannes Bobrowski und befreundet mit dem mährischen Dichter Jan Skatzel.
Von ihm habe ich die Zuversicht, dass den kleinen Bahnhöfen, dem Holunder, den gelben Augen der Amsel genug poetische Kraft innewohnt. Jan Skatzel hat die faschistischen und sozialistischen Verheerungen wie Peter Hochel am eigenen Leib erfahren. Aber beide haben sie sich eine wohltuende Widerständigkeit bewahrt, eine Wehrhaftigkeit, die das unmittelbare Gegenüber verteidigt gegen die Angst eines Systems.
Thilo Krause möchte mit seinen Gedichten Räume öffnen. Er sieht sie als Gesprächsangebote. Und zum Schluss lädt er alle Gäste, alle seine Leser in diesen ganz besonderen Raum ein.
Das Gedicht macht eine wundersame Sache möglich. Alle sind wir gemeint, alle werden wir angesprochen, aber nicht als kollektives Wir, sondern jeder als einzelne Person, als ich.
Der Lyriker Thilo Krause. Er ist heute mit dem Peter-Huchel-Preis ausgezeichnet worden. Marie-Dominique Wetzel berichtete. Und hier im Studio ist jetzt Katja Lückert mit den Kulturmeldungen. Und es geht zuerst um ein Aufregerthema, um muslimische Mode.
Ja, diese Ausstellung wird uns sicher noch ein paar Tage beschäftigen. Übermorgen soll diese Momentaufnahme aktueller muslimischer Kleidungsstile aus aller Welt unter dem Titel Contemporary Muslim Fashions im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt eröffnet werden. Die erste große Ausstellung, die sich mit muslimischer Mode auseinandersetze, so die Veranstalter. Dabei verharmlose die Ausstellung die muslimische Kleiderordnung, monierten islamkritische Gruppen. Eine iranische Gruppe, Migrantinnen für Säkularität und Selbstbestimmung, betonte in einem offenen Brief, die Schau sei ein Schlag ins Gesicht von Frauenrechtlerinnen. Im Deutschlandfunk sprach die Koordinatorin der Ausstellung, Maret Ifeoma Kupka, heute Nachmittag über ihre eigenen Vorstellungen vom Kopftuch.
Also erstmal ist es ein Stück Stoff, das um den Kopf getragen wird und je nach kulturellen und auch zeitlichen Kontext werden natürlich unterschiedliche Bedeutungen daran gehaftet. Und wir haben natürlich gemerkt im Laufe der Erarbeitung, dass es vielen sehr schwer fällt, ja anzunehmen, dass halt ein Zeichen in einem bestimmten Kontext sehr wohl für Unterdrückung, Diskriminierung, Gewalt stehen kann, aber in einem anderen Kontext, auch in einem anderen kulturellen Kontext, plötzlich eine ganz andere Bedeutung kriegen kann und im Extremfall vielleicht sogar genau das Gegenteil bedeuten kann.
Sehr viele Kants, die in den Diskussionsrunden und Panels in den nächsten Tagen im Frankfurter Museum für angewandte Kunst sicher diskutiert werden. Die Künstlergruppe Zentrum für politische Schönheit gab gestern auf seiner Webseite bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Gera offenbar schon seit 16 Monaten gegen den Gründer Philipp Ruch wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Nach Angaben des Zentrums wurde das Ermittlungsverfahren durch eine Antwort der Landesregierung in Thüringen auf eine parlamentarische Anfrage hin bekannt. Die Staatsanwaltschaft Gera bestätigte das seit Ende 2017 laufende Verfahren. So die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das Verfahren gegen das Zentrum wurde eine Woche nach der Mahnmalaktion vor dem Haus des AfD-Politikers Björn Höcke aufgenommen. Die Aktionskünstler hatten neben dem Privathaus des Mannes im thüringischen Eichsfeld ein Denkmal der Schande errichtet, das an das Holocaust-Mahnmal in Berlin erinnern sollte. Das Zentrum für politische Schönheit protestierte scharf gegen die Ermittlungen. Und der neueste Streich des Künstlers Christo wurde in Paris bekannt gegeben. Im nächsten Frühjahr soll der Arc de Triomphe in rund 25.000 Quadratmeter silberbläulichen Stoff verpackt werden, der mit insgesamt 7.000 Meter rotem Seil zusammengehalten wird.
Die Kulturmeldungen mit Katja Lückert. Und damit sagen wir Tschüss. Hier im Deutschlandfunk folgen die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Die jüngsten Entwicklungen in den Brexit-Verhandlungen, darum geht es gleich unter anderem bei meiner Kollegin Silvia Engels. Ich bin Enne Seidel, sage danke fürs Zuhören bis hierhin und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.